Ich denke, es hat sich in diesem Gottesdienst schon rumgesprochen. Wir feiern heute Pfingsten. Und an Pfingsten feiern wir, das ist vorhin sogar schon angeklungen, wie der Heilige Geist die Führung der Jüngerschar anstelle von dem irdischen Jesus übernommen hat. Also die Arbeit von dem irdischen Jesus weitergeführt hat. Und dazu lese ich uns zunächst aus Johannes 14 die Verse 15 bis 20. Da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, dass ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wow, was für Worte von Jesus, was für ein Text. Jesus spricht hier vom Kommen des Heiligen Geistes. Nach seiner Auferstehung, beziehungsweise nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, soll der Heilige Geist an seiner Stelle bei seinen Jüngern sein. Jesus nennt ihn hier den anderen Beistand, so wie er den Jüngern beigestanden ist und sie geführt hat. So wird es dann der Geist der Wahrheit tun. Und Jesus macht deutlich, das finde ich hier das Schöne, dass er selbst im Heiligen Geist bei seinen Jüngern sein wird. Nicht mehr als Mensch aus Fleisch und Blut, sondern auf eine geistliche, auf eine übernatürliche Weise, was er da in Vers 18 sagt: Ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Wir haben also keinen Nachteil, dass wir heute 2000 Jahre später erst Jünger von Jesus sind, sondern durch den Heiligen Geist ist Jesus selbst bei uns. Und jetzt möchte ich unseren Blick lenken auf das, wie Jesus diesen Abschnitt eröffnet, in Vers 15. Da sagt er nämlich, was interessant ist: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und genau mit diesem Gedanken macht Jesus dann weiter in Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragte ihn Judas, nicht der Ischariot: Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht auch der Welt? Jesus antwortete ihm mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, hält auch meine Worte nicht. Und doch ist das Wort, das ihr hört, nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Wie geht es euch mit diesem Bibeltext inzwischen? Die erste Folie, da konnte man noch so richtig schön, also mir ging es zumindest so, das so hören und kraftvoll aufnehmen. Und jetzt geht es hier plötzlich ganz viel um Gebote. Vers 15 hatten wir das schon, der Einstieg in den Text: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Dann Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und dann Vers 24, wer mich nicht liebt, hält auch meine Worte nicht. Also es scheint Jesus enorm wichtig zu sein, dass sich seine Schüler an sein Wort halten. Dass sie seine Gebote halten. Dass seine Jünger seiner Weisung folgen, dass sie seine Weisung bewahren. Und Jesus scheint es sogar so wichtig zu sein, dass er die Rückfrage von dem Judas, der nicht der Ischariot ist, völlig ignoriert. und damit nicht genug. Jesus betont hier in dem Abschnitt, dass unsere Liebe zu ihm sich darin zeigt, dass wir seine Gebote halten. Und Jesus setzt noch mal einen drauf. Unser Halten der Gebote als Ausdruck unserer Liebe zu Jesus wird bewirken, dass Gott Vater uns liebt und dass Jesus selbst uns liebt. Liebt uns Gott, weil wir die Gebote halten? Ist das wirklich noch das Evangelium der gnädigen Annahme von Sündern durch einen bedingungslos sie liebenden Gott? Lehrt Jesus hier dann nicht vielleicht doch irgendwie Werkgerechtigkeit, die dann zur Gesetzlichkeit führt? Bei so Texten kann man ins Stolpern kommen. Und das ist jetzt bei weitem nicht der einzige Text in der Bibel, bei dem man ins Stolpern kommen kann. Was machen wir nun damit? Tolle Pfingstpredigt, ne? Will mal aufgebaut werden hier. Kommt man hierher, hat es schon schwer genug im Leben und jetzt noch so ein schwieriger Text, so ein Käse. Ihr müsst euch nicht so lange mit dem Text plagen, wie ich mich in der Vorbereitung geplagt habe. Gott hat mich aber beschenkt mit der ganzen Plackerei. Ich habe nämlich für mich einen Schlüssel gefunden zum Verständnis für diesen Text. Und zwar in dem Kapitel davor. Empfiehlt sich manchmal, wenn man in der Bibel was nicht versteht, dann nochmal so ein bisschen zu gucken, davor, danach und so. Da heißt es, ein Kapitel vorher, in Johannes 13, Vers 34, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das wäre jetzt mal ein konkretes Beispiel für Gebote von Jesus. Und das ist das Letzte, was er so explizit erwähnt davor. Also kann man ja schon mal von diesem Gebot her überlegen, was das dann bedeuten kann aus unserem Predigttext. Jetzt möchte ich aber erstmal mit euch, also mich fragen, was ist denn eigentlich das Neue an diesem Gebot von Jesus? Was ist denn da eigentlich das Neue dran? Wie lautet denn der zweite Teil des höchsten Gebotes? Weiß das jemand? Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ist da inhaltlich was anderes ausgesagt? Da geht es doch darum, ja, dass die Jünger untereinander sich lieben sollen. Das ist doch eigentlich inhaltlich abgedeckt durch das höchste Gebot Teil 2, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Findet sich ja auch schon im Alten Testament. Das ist nichts Neues. Und warum deklariert es aber Jesus als neues Gebot? Das Neue an diesem Gebot, glaube ich, liegt da drin, liegt in seiner Grundlage, das, was Jesus sagt. Er hat seine Schüler geliebt. Und so wie er sie geliebt hat, sollen sie einander lieben. Es ist also nicht nur ein Gebot, das so im luftleeren Raum steht, sondern das eingebettet ist in eine konkrete Erfahrung der Liebe Gottes gegenüber einem selbst. Und die Grundlage für dieses neue Gebot, die hat Gott auf eine einzigartige Weise geschaffen. Er war ja mit seinem Volk Israel unterwegs. Über mehr als 1000 Jahre hat er sein Volk sich aufgebaut und hat auch ja da Leute schon geliebt. Dem Mose war er unterwegs, er hat geredet mit ihm wie mit einem Freund. Er hat sich dem Propheten offenbart. David war ein Mann seines Herzens. Da ist schon richtig viel zum Teil passiert. Aber so auf Tuchfühlung mit Gott, 3 Jahre unterwegs sein zu dürfen, wie das die 12 Jünger geschenkt bekommen haben, das gab es vorher nicht und es gab es anschließend auch nicht. Diese ersten 12 Jünger, die dürften mit Gott in seiner menschlichen Gestalt, heute würde man sagen ganz close unterwegs sein, ganz eng, ganz nah. Und Jesus hat nicht nur Evangelium gepredigt, er hat es verkörpert, durch das, wie er den Menschen begegnet ist, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und wer konnte davon mehr sehen und erleben als seine 12 Jünger, die da die ganze Zeit mit ihm unterwegs waren? So nah an Gott dran sein dürfen, das wird auch ein Mose nicht so erlebt haben. Auch wenn er die Crème de la Crème sozusagen im Alten Testament war. Es heißt im Alten Testament über Mose, es gab keinen Propheten so wie Mose. Keiner war so eng mit Gott unterwegs im Alten Testament wie Mose. So offen für ihn und hat so viel Nähe mit Gott erleben dürfen. Diese 12 Jünger, die haben 3 Jahre die Liebe in Person, in menschlicher Gestalt hier auf der Erde bei sich gehabt, beziehungsweise waren bei ihm. Und ja, sie durften erleben, was Evangelium heißt. Sie waren sündige Menschen und der lebendige Gott hat sie in seiner Nähe geduldet. Sie mussten nicht erst mal Opfer bringen, sie mussten nicht erst mal ja, alle Themen ihres Lebens unter die Füße kriegen. Es hat gereicht, dass sie offen waren für sein Reden, dass er sie bei sich haben wollte und dass sie bereit waren, sich auf eine Reise ins Ungewisse einzulassen, das ganze Bisherige, was ihr Leben ausgemacht hat, dranzugeben, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie wurden dann damit belohnt, dass sie eben ganz, ganz nah beim lebendigen Gott in menschlicher Gestalt mit dabei sein durfte. Und eben sehen durften, wie sich Evangelium anfühlt, wenn der ewige, reine Gott Menschen mit ihren Defiziten und Macken annimmt, sie bejaht, sie sogar einsetzt und gebraucht. Das ist ein völliges Novum gegenüber dem Alten Testament gewesen. Die vollkommene, die reine Liebe Gottes konnten die 12 Jünger wirklich ganz unmittelbar auf menschlicher Ebene erleben und erfahren. Die haben das vorgelebt bekommen, wie Jesus anderen Menschen begegnet ist und sie haben es auch an sich selber erfahren dürfen, was diese vollkommene, reine Liebe Gottes, wie sie uns heilsam begegnen will. Und anscheinend ist es Gott wichtig gewesen, und so verstehe ich dieses neue Gebot, dass diese Erfahrung, dieses wirklich bedingungslos Angenommenseins, voraussetzungsfrei Bejahtseins, dass das der Welt erhalten bleibt. Und zwar in der christlichen Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft, in der Bewegung der Jünger von Jesus. Dass im Jüngerkreis von Jesus diese Liebe, wie Jesus sie gegenüber seinen Jüngern vorgelebt hat und am Kreuz unter Beweis gestellt hat, dass die zu einem lebendigen Standard wird im Kreis der Jünger und es bleibt, bis Jesus einmal wiederkommen wird, wie wir gerade gesungen haben, und sich der ganzen Welt offenbaren wird, als der einzig wahre Gott. Und wie wichtig dieses neue Gebot Jesu für den Auftrag, evangelistisch unterwegs zu sein ist, das zeigt sich im zweiten Teil dieses, also nicht zweiten Teil, im nachfolgenden Vers, wo es dann in Johannes 13, Vers 35 heißt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger, meine Schüler seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oh. Wenn wir das jetzt wenn wir das jetzt auf uns wirken lassen, wie dieses neue Gebot für den Jüngerkreis beschaffen ist, kann dieser herausfordernde Bibeltext hoffentlich anfangen, sich in unserer Wahrnehmung zu entfalten, wie er von Jesus gemeint ist. Er soll nicht dazu dienen, uns Angst zu machen, dass wir jetzt unbedingt die Gebote einhalten müssen, damit Gott uns ja liebt. Und er soll auch nicht dazu dienen, uns in die Falle des Feindes zu locken, dass wir meinen, wir könnten durch ganz genaue Gesetzesbeachtung vor Gott besser dastehen, sondern da kommt uns eine Liebe entgegen in Jesus, in Gott. Und der Jüngerkreis, der das gehört hat, diesen herausfordernden Text von Jesus, der hatte diese Liebe von Gott in Gestalt von Jesus 3 Jahre erlebt. Und aus dieser Liebe raus, die wir von uns aus zu Gott haben wollen, die Gott in uns geweckt hat für ihn, aus der raus sollen wir seine Gebote ernst nehmen, seine Gebote halten. Und ich habe da für mich selber in der Vorbereitung, um die Sache klarer zu kriegen, mal das so ein bisschen durchdacht. Was ist denn da, was gibt es denn vielleicht für verschiedene Arten von Liebe? Ist immer die gleiche Liebe, aber wie zeigt sie sich, wie äußert sie sich? Wie macht sie sich bemerkbar? Und da kam ich auf diese Formulierung, die ihr jetzt auf der Folie seht. Einmal so eine grundsätzliche Basisliebe. Die ist immer in Gottes Herzen da. Die ist nie verschwunden, trotz des Sündenfalls. Im Herzen Gottes ist diese Liebe immer da. Und diese grundsätzliche Basisliebe, die ist einseitig. Die ist da, auch wenn sie nicht erwidert wird. Jesus erzählt uns ein wunderbares Gleichnis, das Gleichnis von diesem Sohn, der zu seinem Vater sagt, tschüss, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, ich gehe meine eigenen Wege, du zählst für mich nicht mehr. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, der Vater hat nie aufgehört, seinen Sohn zu lieben, obwohl er sich von ihm abgewandt hat. Das ist eine unerschütterliche Liebe. Das ist die Liebe, die Gott am Kreuz durch das Sterben von Jesus unter Beweis gestellt hat. Egal, was wir tun und wie wir uns verhalten, das alles kann dieser Liebe Gottes zu uns nichts, gar nichts anhaben. Das ist die Liebe, die am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe Gottes, die ja sogar die Feinde segnet, indem er, ja, Gott sie versorgt mit Sonnenschein, mit Regen, mit allem, auch wenn sie ihn ablehnen, wenn sie ihn nicht mögen. Das ist diese Liebe, diese grundsätzliche Basisliebe, habe ich die für mich genannt. Und jetzt erahnt ihr schon, dass da noch eine andere Form von Liebe vielleicht ausgemacht werden kann. Und die habe ich mal für mich Kontakt- und Beziehungsliebe genannt. Weil ich glaube, das ist was Beidseitiges. Das ist, wie Liebe eigentlich gedacht ist. Dass sie nämlich ihr Ziel erreicht bei dem Geliebten. Das ist etwas Lebendiges. Wenn man sich so vorstellt, ein Ehepaar, wo nur einer den anderen liebt, das ist immer eine Einbahnstraße. Da ist kein lebendiges Miteinander zwischen den beiden. Das ist was Beidseitiges, Lebendiges, das kann wachsen. Wenn man sich einander zuwendet, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man sich füreinander interessiert, das kann aber auch abnehmen. Wenn man mit der Aufmerksamkeit ständig woanders ist, wenn andere Dinge einem wichtiger sind und so weiter. Diese Kontakt- und Beziehungsliebe, die lebt vom Kontakt, von der Interaktion, von der Begegnung, von der Verbundenheit, die da ist, und zwar auf beiden Seiten. Und das sieht man wunderbar auch im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der Vater sieht den Sohn heimkommen. Das heißt, der Sohn hat den Entschluss gefasst, vielleicht geht es mir beim Vater doch nicht so schlecht. Er macht sich auf den Weg zu ihm. Er geht wieder in seine Richtung. Und der Vater, daran sehen wir dann, dass er die grundsätzliche Basisliebe gehabt hat, der sieht ihn schon von Weitem kommen. Der war mit seiner Aufmerksamkeit in Richtung Sohn. Und dann sieht er ihn kommen. Und er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn. Und da ereignet sich Liebe. Das ist eben nicht die Liebe im Herzen des Vaters, von der der verlorene Schlumpf, Sohn, nichts mehr im Grunde gewusst hat oder wissen wollte. Sondern das ist Liebe, die sich ereignet in der Begegnung, weil der verlorene Sohn sich wieder zurück auf den Weg zurückgemacht hat zu seinem Vater. Und hier in unserem Predigttext, da spricht Jesus über diese Kontakt- und Beziehungsliebe. Davon bin ich überzeugt. Es hat mir geholfen, dann einen Zugang zu diesem Text zu finden. Er sagt, dass unser Halten der Gebote als Ausdruck unserer Liebe bewirken wird, dass Gott der Vater uns liebt. Ich meine, das ist dann wieder auf der Ebene völlig logisch. Ja? Wir interessieren uns für das, was Gott wichtig ist. Ja, und dadurch entsteht Kontakt, dadurch entsteht Verbindung, dadurch entsteht was Gemeinsames, dadurch kommen wir Gott näher. Das ist das, was jetzt grün unterstrichen ist. Und wie geht es dann weiter, was Jesus dann sagt bei diesem grün unterstrichen? Jetzt kommt das orange unterstrichene. Was wird das bewirken? Was wird die Liebe des Vaters, wozu wird sie führen? In Vers 21, Jesus wird sich uns offenbaren. Das heißt, wir werden ihn besser kennenlernen. Wir werden mehr von ihm zu sehen bekommen. Oder Vers 23, der Vater und Sohn werden sich auf den Weg zu uns machen. Durch den Heiligen Geist werden die Anliegen des Vaters und die Anliegen des Sohnes zu uns gebracht werden. Und in dem Maß, wie wir uns darauf einlassen, wie wir uns dafür öffnen, wird Gott in unseren Herzen wohnen können. Der will nicht nur so ein Gast zwischendurch mal sein, sondern er will der Dauergast sein, eigentlich sogar Mitbewohner. Er möchte WG-Kollege, eine Lebensgemeinschaft mit uns in unseren eigenen Herzen gründen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Text den Hammer. Ich finde ihn richtig stark. Es ist ein bisschen mühsam, ein bisschen sperrig. Ich musste da also mich richtig erstmal abarbeiten. Aber ich sehe da inzwischen so viel mehr drin, als ich überhaupt in Worte fassen kann. Vielleicht kommt ein bisschen was zu euch rüber, ich weiß es nicht. Aber was gibt es denn Größeres und Großartigeres, als dass der ewige, der lebendige Gott selbst in uns wohnen will? Das nimmt den Himmel vorweg. Der Himmel auf Erden besteht darin, dass Gott in unseren Herzen einzieht. Und deswegen kann Jesus eigentlich folgerichtig fortfahren. Ich lese uns jetzt Vers 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Jetzt sind wir wieder in der Situation von damals. Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Das müssen wir uns vor Augen malen. Ja? Das sagt er seinen Jüngern, während er noch bei ihnen ist. Und er sagt, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch über alles Weitere belehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dass wir diesen Text so haben, in der Erinnerung vom Johannes, so holprig er vielleicht ist, so schwer das ist, das zusammenzupuzzeln, wie sind die einzelnen Zusammenhänge, aber wir haben diese fast Originalworte von Jesus noch in der Erinnerung von Johannes so überliefert gekriegt. Das ist kostbar, das ist wertvoll. Das ist nicht irgendwie ein Roman, den ein Mensch sich ausgedacht hat, sondern da hat Gott selber zu seinen Jüngern damals das gesagt. Und dann spricht Jesus ihnen zu, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So wie er den Heiligen Geist hinterlässt, das ist das gleiche Wort im Griechischen, ich lasse euch nicht verwaist zurück, das ist das gleiche Wort wie an dieser Stelle, ja, meinen Frieden lasse ich euch zurück oder, ja, der ist für euch da. Und dann sagt er, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und dann nochmal ganz wichtig, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das gilt wahrscheinlich vor allen Dingen dem Petrus, weil er dem gesagt hat, als der gesagt hat, oh, ich werde auch für dich sterben, ich setze mein Leben ein, wo er ihm sagen musste, du, der Hahn wird nicht gekräht haben und du hast mich dreimal verleugnet. Also, Jesus möchte uns vorbereiten auf das, was kommt. Er hat die Jünger damals vorbereitet auf das, was auf sie zukommen würde, mit seiner Kreuzigung. Und dann auch, dass sie durchhalten, bis der Heilige Geist kommt. Aber letztlich geht es weiter. Es geht weiter durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, bis zum heutigen Tag und bis zum Ende unseres Lebens. Es wird ein angefochtenes Leben sein, weil dem Feind gefällt nicht, wenn Jesus in unseren Herzen wohnt und das nach außen Auswirkungen zeigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vorbereitet sind auf alles, was kommt. Wir ahnen vielleicht, dass es mit der Welt so nicht unbedingt in gute Richtungen geht an verschiedenen Stellen. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Gott in uns möchte stärker sein mit seinem Evangelium, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Zuversicht als alles, was uns das Leben nehmen kann oder die Freude am Leben nehmen kann. Und was uns Jesus hier in diesem Text an die Hand gibt, ist, Wenn wir ihn lieben, dann ist es wichtig, dass wir auch seine Gebote ernst nehmen, sein Wort halten, uns mit seinem Wort beschäftigen, da tiefer reingehen, uns wirklich damit auseinandersetzen, uns auch dran reiben, uns auch vielleicht ärgern mal drüber. Ich verstehe das nicht. Jesus, warum sagst du das so? Und ich krieg's nicht in meinen Kopf rein und mein Herz versteht es schon gar nicht. Und wirklich da dranbleiben an unserem Gott. Da ereignet sich dann Beziehung mit unserem Gott, da ereignet sich Liebe, nicht die grundsätzliche Liebe, die Gott für uns hat, die ist davon unabhängig, die hat er uns in Jesus zugesprochen. Aber in dem Erleben und Erfahren des Zusammenseins mit Gott, da wird etwas passieren, da wird was in Gang kommen, je mehr wir uns für unseren Gott öffnen. Und was gibt es Schöneres eigentlich, als die größtmögliche Nähe zu ihm in unserem eigenen Herzen haben zu dürfen? Und lasst uns jetzt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, mit dieser Haltung ins Abendmahl gehen. Jesus hat sich danach gesehnt, das sein letztes Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern. Er sehnt sich auch nach uns. Amen.